Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die Musik in den USA rasant. Es entstanden Ragtime, Blues und Jazz. Dies wird vor allem Afroamerikanern zugeschrieben. Doch blättert man die letzten 100 Jahre in der Musikgeschichte zurück, findet sich keine Seite ohne zahlreiche Beispiele der Kooperation von Juden und Afroamerikanern. Dazu haben auch ökonomische Benachteiligung, gesellschaftliche Marginalisierung und Berufsverbote für beide Gruppen beigetragen. Der amerikanische Musiker, Produzent und Musikwissenschaftler Ben Sidran hat sich ausführlich damit beschäftigt und konstatiert, dass gerade diese Diskriminierung die Musikentwicklung immens beflügelt hat.
The Jews who came to America helped create jazz because there were black Americans there.
Die Juden waren an der Entstehung des Jazz beteiligt, weil schwarze Amerikaner da waren. Afrikaner, die nicht nach Amerika kamen, sondern, sagen wir, nach Brasilien, hatten auch ihre eigene Musik. Aber das war nicht Jazz. Jazz entstand aus der Interaktion mit Juden. Die spezielle amerikanische Kultur kommt also aus dem Zusammenwirken von Schwarzen und Juden zu einer bestimmten Zeit.
Die spezielle amerikanische Popularkultur kommt von Blacks und Jews together at a particular time.
Sie hören Teil 1 der Sendung »Vom Memphis Blues bis Graceland«, wie Afroamerikaner und Juden zusammen Musikgeschichte schrieben. Ein Feature von Luigi Lauer.
Die Geschichte der Afroamerikaner ist in den letzten 150 Jahren immer auch eine Geschichte der Juden in Amerika gewesen. Die Gemeinsamkeiten fußten nicht zuletzt auf ähnlichen, unguten Erfahrungen. Der Memphis Blues des Afroamerikaners W.C. Handy, das Stück war eingangs schon zu hören, stammt aus dem Jahr 1912. Auf seiner Grundlage entwickelte das Tänzerpaar Irene und Vernon Castle Foxtrot, Walzer, Tango und Rumba weiter. Nur zwei Jahre später erlangten sie größte Popularität in der Broadway-Show Mind Your Step des jungen jüdischen Komponisten Irving Berlin, Sohn eines russischen Kantors. Viele Lieder dieses Mannes sollten später die Welt begeistern und tun es bis heute. Ein großer Teil des Great American Songbook stammt von ihm, darunter Putin on the Ritz, There's No Business Like Show Business oder White Christmas. Berlins Ragtime-Musik wurde neben dem afroamerikanischen Anteil ein Grundbaustein des Jazz. 1918 schrieb Berlin God Bless America, gleichsam ein Beleg des Assimilationsbestrebens der Juden in dieser Zeit. Kate Smith sang das hochpatriotische Lied 1938 erstmals im Rundfunk, 20 Jahre nachdem Irving Berlin es geschrieben hatte.
I feel it's one of the most beautiful compositions that was ever written. A song that will never die. The author, Mr. Irving Berlin. The title, God Bless America.
From the mountains.
Gott segne Amerika. Diese Glorifizierung der USA wurde zum Dauerrenner im Rundfunk nach 1938. Nur 2 Jahre, nachdem das Lied erstmals gesendet wurde, schrieb Woody Guthrie seine parodistische Antwort. »This Land is Your Land«, produziert von dem Juden Moses Ash, wurde von fast 60 Künstlern ins Repertoire übernommen, darunter Bruce Springsteen, Harry Belafonte und Bob Dylan. Dessen erstes selbstverfasstes und veröffentlichtes Lied »Song to Woody« hieß. Jennifer Lopez sang Guthries Lied sogar zur Einführung von Joe Biden. Ben Sidran heißt der Mann, der sich in den Überlappungen und den Unterschieden von afroamerikanischer und jüdisch-amerikanischer Geschichte auskennt wie kein Zweiter. Sidran wurde 1943 in Chicago in eine jüdische Familie geboren und machte Karriere, sowohl im musikwissenschaftlichen und journalistischen Betrieb als auch in der Musikpraxis. Seine Dissertation veröffentlichte er 1985 unter dem Titel Black Talk. Das Buch wurde zum Standardwerk über die afroamerikanische Musik. 2013 kam quasi das Gegenstück There Was a Fire, Jews, Music and the American Dream. Es stand nicht nur Feuer drauf, es war auch welches drin. Ben Sidran verglich die geschichtlichen Erfahrungen der Juden mit denen der Afroamerikaner.
I think the thing that they all have in common is the idea of outsiders.
Was sie wirklich gemeinsam haben, ist die Gewissheit, Außenseiter zu sein. Und eine der profundesten Bedrohungen in der jüdischen Geschichte ist die Entfremdung durch Ausgrenzung aus der gängigen Kultur. Und das für tausende Jahre. Den Schwarzen in Amerika geschah dasselbe. Das Thema hier ist eindeutig. Es geht um Außenseiter.
Außenseitern gemein ist, dass sie sich oft verbrüdern. Man steht zusammen. So entwickelte sich ein Austausch vor allem über das, was den Nicht-Außenseitern fehlte.
Es ist die eine Sache, dass die Gesellschaft sie nicht besonders gut behandelt hat. Die andere Sache ist, sie konnten eine Perspektive entwickeln, die es ihnen erlaubte, sowohl den Wald als auch die Bäume zu sehen. Sie waren innerhalb wie außerhalb der dominanten Kulturen. Ein Beispiel: Afroamerikaner waren sehr willkommen, die amerikanische Gesellschaft aufzubauen, aber nicht, sich in ihr zu befinden. Dasselbe geschah mit Juden. Wo immer sie hingingen, waren sie drin und nicht drin. Deshalb konnten sie immer 2 Blickrichtungen verfolgen, was ihr Werk und ihre Ideen vielleicht nuancierter machte, ganz sicher aber zukunftsorientierter.
Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain. W.C. Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis. Walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland. And I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hovered round his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis.
Mark Cohn mit seinem Welthit von 1991, Walkin' in Memphis. Vermutlich die bekannteste Hommage eines Juden an die afroamerikanische Musik und autobiografisch obendrein. Cohn, 1959 geboren, stammt aus einer jüdischen Familie in Cleveland, Ohio. Er schlug sich eine Zeit lang als Sänger und Liedschreiber durch, mit mäßigem Erfolg. Seine Reise nach Memphis sollte eine Auszeit sein, um nachdenken zu können, und wurde zu einem regelrechten Erweckungserlebnis. Er besuchte die zahlreichen Musikclubs auf der im Lied zitierten Beale Street und eine christliche Gospelmesse des Predigers und Soulsängers Al Green, der schon Elvis Presley inspiriert hatte. So erklärt sich auch die Schlüsselzeile, mitgesungen von unzähligen Konzertbesuchern weltweit. Der Chicago Tribune erzählte Marcon 2011, er sei oft gefragt worden, ob er Christ sei. Seine Antwort: Diese Zeile habe nur ein Jude schreiben können. Schon gleich am Anfang von Walkin' in Memphis erwähnt Marcon W.C. Handy und setzt damit chronologisch einwandfrei den Startpunkt für seine kleine Geschichte des Blues. Der Afroamerikaner Handy stammte aus Florence, Alabama, nur 100 Meilen von Memphis entfernt. Er war ein umtriebiger Musiker, Komponist, Bandleader und ein geschäftstüchtiger Verleger. Sein 1912 veröffentlichtes Stück Memphis Blues war die erste kommerzielle Bluesaufnahme überhaupt. Deshalb gilt Handy als einer der Urväter des Blues. Die Stellung des Gospel im Verhältnis zum späteren Blues hat Ray Charles einmal auf den Satz verkürzt: Blues ist Gospel, nur sagt man Baby statt Jesus. Auf der Beale Street in Memphis, wo sich damals wie heute Musikclub an Musikclub reihte, beobachtete W.C. Handy schwarze Musiker vom Land und ihre Wirkung auf die damals noch überwiegend weiße Stadtgesellschaft. Diese Erfahrung nahm er 1917 mit nach New York, wo zu dieser Zeit bereits mehr als 1 Million Juden lebten. Sie boten die Geschäfte und Dienstleistungen an, die man ihnen erlaubte, vor allem Kleidung herzustellen, aber auch viele Tätigkeiten im Kulturbetrieb.
In 1880, when the Jews came to the United States from the Pale of Settlement in Europe, they
Als die Juden 1880 in die USA kamen, hat man sie nicht als Weiße betrachtet, sondern als Orientalen. Nicht schwarz, nicht weiß. Bestimmte Berufe oder Tätigkeiten durften sie nicht ausüben, wie die Schwarzen auch. Und so verlegten sie sich auf die populäre Kultur, wie Musik, Theater, Showbusiness. Etwas anderes blieb ihnen kaum übrig. Sie teilten also sehr ähnliche Erfahrungen und zogen sogar bevorzugten schwarze Gegenden. Denn während viele Amerikaner auf die Kultur der Schwarzen hinabsahen, schienen die Juden in vielen Belangen zu ihnen aufzuschauen. Sie respektierten, dass Afroamerikaner schon seit 200 Jahren dort lebten und wirkliche Amerikaner waren.
Respect the fact that they'd been in America for 200 years and were really American.
Die gemeinsame musikalische Schnittmenge erfreut sich in zahllosen Variationen bis heute großer Beliebtheit. Das, was Kopf und Körper tanzen lassen konnte, nannten sie Jazz.
In beautiful gowns, you'll see tailor-mades and hand-me-downs.
You'll meet honest men and pickpocket skill.
You'll find that business never closes till somebody gets killed.
I'd rather be here than any place I know. Take the sergeant for to make me go.
Going to the river, maybe by and by.
Der Beale Street Blues, geschrieben 1916, ebenfalls von W.C. Handy, gesungen 1957 von Eartha Kitt. Namengebend war das Lied auch für einen Roman eines berühmten Autors, If Beale Street Could Talk von James Baldwin, auch er Afroamerikaner. Der Blues war zum Grundbaustein des Jazz geworden. Das manifestierte sich besonders im sich rasch entwickelnden Musiktheater, durch das auch Eartha Kitt erst richtig berühmt wurde. Jerome Kern, dessen jüdische Eltern aus Deutschland und Böhmen stammten, hatte schon 1927 den Roman Showboat zu einem Musical verarbeitet. Rassismus, Alkohol, Eheprobleme, Glücksspiel und die Theaterwelt selber waren die Kernthemen oder Kerns Themen. Und niemand hätte gedacht, dass man damit am Broadway Erfolg haben könnte, zumal schwarze wie weiße Schauspieler auftraten. Der Roman stammte von der ebenfalls jüdischstämmigen Amerikanerin Edna Ferber.
But old man River, he just keeps rolling along. You and me, we sweat and strain, body all aching and racked with pain. Tote that barge, lift that bale, you get a little drunk and your land's in jail. I get weary and sick of trying. I'm tired of living and scared of dying. But old man River, he just keeps rolling along.
I'm tired of living but scared of dying. So eine bemerkenswerte Textzeile aus dem Lied Old Man River vom Musical Showboat, gesungen vom Afroamerikaner Paul Robeson, geschrieben vom Juden Jerome Kern. Jerome Kern war Vorbild für Harry Belafonte, dessen Eltern aus der Karibik stammten. Belafonte wiederum machte Miriam Makeba aus dem Apartheidsstaat Südafrika international bekannt. Nelson Mandela, der spätere Präsident Südafrikas, nannte Belafonte einmal den wirkmächtigsten schwarzen Amerikaner nach Martin Luther King. Belafonte war mit beiden befreundet, mit Mandela und King. Und er wurde Förderer des aus jüdischer Familie stammenden Bob Dylan.
Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine its ever-loving light on me. Yes, let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine its ever-loving light on me. If you ever go to Houston, then you better walk or ride. You better not stagger, and you better not fight. 'Cause Sheriff Benson will arrest you. He'll carry you on down. And if the jury finds you guilty, you're penitentiary bound. So let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine its ever-loving light on me.
Harry Belafonte mit dem Lied Midnight Special von 1961. Bob Dylan spielt darin Mundharmonika und es ist die erste Aufnahme von Bob Dylan überhaupt. Woraus das Zusammenwirken von Schwarzen und Juden sonst noch bestand und welche Folgen es haben konnte, lässt sich auch am Beispiel Louis Armstrong demonstrieren. Etwa 1907 war es, dass sich eine Familie des verwahrlosten Jungen annahm. Ben Sidran hat sich auch damit beschäftigt.
Louis Armstrong war ein kleines Kind, 6 Jahre alt. Sein Vater, Gott weiß wo, und seine Mutter war auch nicht aufzufinden. Eine jüdische Familie, Karnowski hieß sie, die mit einem Handwagen durch die Straßen zog und Kleinkram an- und verkaufte, sammelte ihn an einer Straßenecke ein. Und dieser Mr. Karnowski war es, der ihm seine erste Trompete kaufte und ihn an Wochenenden zum Schabbat mit nach Hause nahm. Die erste Musik, die Armstrong hörte, waren russische Kinderlieder. Armstrong wurde später als Erfinder des Scat-Gesangs gerühmt. Aber in seiner Autobiografie sagt Armstrong, dass das von den Predigten der Juden kam. Hier haben wir also ein Beispiel dafür, dass sich in einer Musik, die so archetypisch erscheint wie die von Louis Armstrong, charakteristische jüdische Musikmerkmale finden lassen.
Ein Beispiel, wo you can look to the music of somebody as archetypical as Louis Armstrong and find a lot of Jewish characteristics.
Die sind in der Tora sogar festgehalten. Es gibt recht klare Anweisungen, wie zu singen ist. Das betrifft nicht zwingend die Melodie, wohl aber den Ausdruck. Es sind sogenannte diakritische Zeichen, die einem sagen, wie ein Wort zu singen ist. Darin liegt die Wurzel allen jüdischen Gesangs. Im Deutschen nennt man es Kantilation, wenn Gebetstexte mit besonderen Zeichen versehen sind, die den Vortrag betreffen und eine Art Sprechgesang anleiten. Mit solchen Vorgaben aus der Tora wuchs Louis Armstrong auf und baute sie in seine Gesangseinlagen ein, lange bevor El Jarreau damit berühmt wurde. Das entsprechende Lied heißt Heebie-Jeebies und ist eine der ersten Jazzaufnahmen überhaupt. Louis Armstrong and his Hot Five mussten sich für die Aufnahme noch vor einem großen Schalltrichter versammeln. Umgekehrt diente das Gerät dem Abspielen von Schellackplatten. Man nannte es Grammophon und erfunden hatte es ein jüdischer Einwanderer aus Hannover, Emil Berliner. Von Louis Armstrong alias Satchmo, aufgenommen 1926. Das Lied handelt von der Tanzwut, die einen packt, wenn man, naja, eben dieses Lied Heebie-Jeebies hört. Die Band Chic, ebenfalls afroamerikanisch, griff diese Art der in Songs integrierten Eigenwerbung Ende der 1970er Jahre wieder auf. Für die Plattenfirma Atlantic Records, in der damals der jüdischstämmige Jerry Wexler eine tragende Rolle spielte, war Chic ein Goldesel. Wir werden noch von Wexler hören. Armstrongs Manager war Joe Glaser, eine berühmt-berüchtigte, äußerst zwielichtige und gefürchtete Gestalt russisch-jüdischer Abstammung mit Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Glaser hat die Karrieren so illustrer Künstlerinnen und Künstler wie Billie Holiday, Duke Ellington, Benny Goodman, Barbara Streisand oder B.B. King vermarktet, neben vielen, vielen anderen. Seine Agentur, 1940 zusammen mit Louis Armstrong gegründet, existiert bis heute. Dass Glaser auch Box-Promoter war, ein Geschäft wie erfunden für die Halbwelt, rundet das Bild trefflich ab. 1967 schickte Glaser den Afroamerikaner Ernie Terrell in einen Weltmeisterschaftskampf. Terrell bezog allerdings über volle 15 Runden mächtig Prügel und das war genau so geplant. Denn sein Gegner Muhammad Ali wollte Terrell dafür bestrafen, dass dieser ihn fortgesetzt Cassius Clay nannte und nicht mit seinem neuen muslimischen Namen anreden wollte. Terrell war übrigens auch selber als Musiker aktiv in einer Band mit dem schlagkräftigen Namen Ernie Terrell and the Heavyweights. Das Zusammenwirken von Juden und Afroamerikanern nahm nach dem Börsencrash 1929 und dem Ende der Prohibition 1933 erst richtig Fahrt auf. Die Broadway-Theater, inzwischen fast monopolistisch unter jüdischer Leitung, benötigten immer schon Musik. Für die Minstrel-Shows, in denen schwarz angemalte Weiße das Leben der Afroamerikaner karikierten, von denen nicht wenige im Publikum saßen, und für Vaudeville, eine frühe Form des Musiktheaters. Nun kamen die Musicals hinzu. Später auch das, was George Gershwin Folk Opera oder New York Opera nannte und das er nicht als Musical bezeichnet wissen wollte. Gershwin hieß eigentlich Jacob Gershowitz. Seine Eltern waren russisch-jüdische Immigranten. Gershwin wuchs in Brooklyn auf, wo er auch zur Welt kam, eine der auch von Juden bevorzugten schwarzen Wohngegenden. I Got Rhythm von George Gershwin, 1931 von ihm selber im Manhattan Theater in New York gespielt. Man hört die Saiten ächzen unter seinem harten, perkussiven Anschlag. Es stammt aus einem Musical Girl Crazy und wurde rasch ein Jazzstandard. Selbstredend, dass neben unzähligen anderen auch Louis Armstrong dieses Stück im Repertoire hatte, zu dem Gershwins Bruder Ira auch einen Text geschrieben hatte. Gershwin kombinierte die populäre afroamerikanisch-jüdische Musik mit Elementen aus der europäischen Klassik. Seine Werke wurden zunehmend auch satirisch-politisch. Diese Haltung gipfelte 1935, zwei Jahre vor Gershwins Tod, in Porgy and Bess, ein Stück über Leben und Liebe in einem schwarzen Ghetto. Geschrieben hatte es Gershwin 1927, dem Jahr, in dem auch Showboat entstanden war. Anfang der 1940er wurde Porgy and Bess schließlich zu einem Welterfolg. 1959 war die filmische Umsetzung von Porgy and Bess die letzte Produktion des in Warschau geborenen amerikanischen Juden Shmuel Gelbfisch, besser bekannt als Samuel Goldwyn, Mitbegründer von MGM, Metro-Goldwyn-Mayer. Hauptdarsteller Sidney Poitier, der erste afroamerikanische Filmstar und Oscar-Gewinner und ein guter Freund von Harry Belafonte. Im selben Jahr nahm Belafonte zusammen mit Lena Horne die besten Lieder aus Porgy and Bess auf Platte auf. Eine zugesagte Rolle in der MGM-Verfilmung von Showboat konnte Lena Horne nicht antreten, weil gemischt-rassige Beziehungen, wie man es damals nannte, tabu waren. Lena Horne hatte sowohl europäische als auch indianische und afroamerikanische Vorfahren. Das Lied Summertime wurde zur beliebtesten Arie aus Porgy and Bess und ist heute eines der meistgecoverten Stücke der Welt. Bei Charlie Parker, schwarzer Jazz-Saxophonist von höchstem Referenzrang, war es 1949 in den richtigen Fingern. Thank you. George Gershwin, der jüdische Komponist, und Charlie Parker, der schwarze Jazzpionier. Die beiden haben sich nie getroffen und hatten doch so viel miteinander zu tun. Ein weiteres Beispiel dafür. Das Café Society eröffnete 1938 in einem überwiegend weißen Bezirk in New York. Das Publikum, damals unüblich, war gemischt. Ebenso ging es auf der Bühne zu. Die damals 23-jährige afroamerikanische Sängerin Billie Holiday hatte 2 Jahre zuvor mit ihrer Version von Summertime die erste abgeliefert, die in den damals bereits beliebten Hitparaden landete. Ihre Auftritte im Café Society beendete sie aber stets mit dem Lied Strange Fruit. Geschrieben hatte es Abel Meeropol, Sohn russisch-jüdischer Einwanderer. Er hatte ein Foto gesehen, das Schwarze zeigte, die man an einem Baum aufgehängt hatte. Strange Fruit, seltsame Früchte. Das Lied gegen Lynchjustiz machte Billie Holiday weltberühmt. Es wurde zu einer der Hymnen der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Und der Komponist des Liedes, Abel Meeropol, geriet in Vergessenheit. Warum? Ben Sidran war neben seiner wissenschaftlichen Arbeit auch als Jazzmusiker und Produzent tätig. Mit kaum zu zählenden Künstlern hat er gearbeitet, darunter Steve Miller, Peter Frampton, die Rolling Stones, Dizzy Gillespie oder Bobby McFerrin. Als Journalist für Musikmagazine wie Billboard, Rolling Stone und andere mehr hat er mit hunderten schwarzen und jüdischen Musikern gesprochen. Haben jüdische Musiker je ihr Coming Out als Juden proklamiert?
No, it's interesting, isn't it? Black musicians have always been very forthcoming about their musical traditions.
Nein, das ist interessant, nicht wahr? Schwarze Musiker waren immer um ihre musikalischen Traditionen bemüht. Schwarze Gospelmusik, Jazzplatten und so weiter. Aber Juden reden nicht über ihre Musik als jüdische Musik. Das war schon immer so. Ich vermute, sie wollten nur nicht auffallen, als sie nach Amerika kamen und sich assimilieren. Das Letzte, worüber sie reden wollten, war, Jude zu sein. Sie wussten, dass das eines Tages Ärger bedeuten könnte. Irving Berlin, der wohl berühmteste jüdische Komponist und Texter des 20. Jahrhunderts, schrieb Weihnachtslieder, Osterlieder, aber keine jüdischen Lieder. In einem Interview antwortete er auf die Frage, was sein Jüdischsein mit seinem Erfolg zu tun habe, nichts. Dabei war sein Vater Kantor und er selber sang in der Synagoge. Er aber sagte, Jude zu sein hat mit meiner Musik nichts zu tun. Ich bin Amerikaner. George Gershwin und Bob Dylan haben sich ähnlich geäußert.
What he said was, being a Jew has nothing to do with my music. I'm an American. George Gershwin said something similar. Bob Dylan actually said something similar.
Zu sagen, dass man Jude sei, habe nichts mit der Musik zu tun, die man mache, sei an sich ein sehr jüdisches Verhalten, ergänzt Ben Sidran. Deshalb müsse man unbedingt zwischen den Zeilen lesen.
Saying that being a Jew has nothing to do with it is a very Jewish thing, right? So you have to look kind of in between the lines on this thing.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry.
Billie Holiday mit Strange Fruit. Sie war längst ein Weltstar, als sie in ihrer Heimat immer noch genötigt wurde, im Hotel den Hintereingang und den Lastenaufzug zu benutzen. Das hat sie zerrissen. Sie starb 1959 an ihrer Heroinsucht, wie wenige Jahre zuvor Charlie Parker. Ray Charles, Solomon Burkey, Wilson Pickett, Percy Sledge, Aretha Franklin. Ihnen und vielen anderen ist gemein, dass sie mit dem Produzenten Jerry Wexler gearbeitet haben. Wir hörten schon von ihm als zentrale Figur bei Atlantic Records. Wexler wurde als Kind jüdischer Einwanderer in der Bronx geboren, auch er ein Jude, der in einem überwiegend schwarzen Viertel aufwuchs. Er war es, der für berühmte Plattenfirmen wie Atlantic und Stax den Begriff Rhythm and Blues erfand. Damals war die Verbindung afroamerikanischer und jüdischer Musiker und Musikproduzenten so eng, dass Jiddisch so etwas wie die zweite Amtssprache im Musikgeschäft war. Auch der Begriff Rock'n'Roll stammte von einem Juden. Alan Freed hieß der Mann, ein schlitzohriger, aber äußerst beliebter und gefragter Rundfunk-DJ. Er ersetzte mit dem griffigen statt übergriffigen Terminus die bislang verwendete Bezeichnung Race Music, Rassenmusik. Die New Yorker Band The Klasmatics griff ihrerseits die Wortschöpfung Rhythm and Blues auf, die ebenfalls den Begriff Race Music ersetzen sollte. Ende 1990 nannten sie eines ihrer Alben Rhythm and Juice. Endlich einmal brachte eine amerikanische Band ihre Musik explizit mit ihrem Jüdischsein in Zusammenhang. Bandleader Frank London erinnert sich schmunzelnd.
When we made Rhythm and Juice, our second record,
als wir Rhythm and Juice machten, unser zweites Album, waren wir die Ersten, die das Wort Juden auf dem Plattencover hatten. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber doch ziemlich. Natürlich war das ein Witz, ein Wortspiel. Rhythm and Blues, Rhythm and Juice. Aber wir haben es eben nicht jüdisch genannt oder jiddisch.
We didn't call it Jewish or Yiddish.
Die zweite Welle der Klezmer-Wiederbelebung, die Mitte der 1980er Jahre einsetzte, hatte viele mutig gemacht. Das hinterließ Spuren sogar in Deutschland, denn hier wurden die ersten drei Alben der Klasmatics veröffentlicht. Warum nicht bei einer der zahllosen jüdisch-amerikanischen Plattenfirmen?
Wissen Sie, es ist schon witzig. In fast jedem Interview mit den Klasmatics, nicht hier in Deutschland, aber im Rest der Welt, werden wir gefragt, warum seid ihr bei einer deutschen Plattenfirma? Und ich schaue sie an und sehe, sie halten das für die profundeste aller Fragen. Und ich sage, weil die uns einen Vertrag angeboten haben. Manchmal ist es eben so simpel. Es sollte nicht befremden, dass wir hierher kommen und ein Album machen oder auftreten. Nein, dass es hier keine lebendige jüdische Kultur gibt, das ist das Verrückte. Die Abwesenheit jüdischer Kultur hier ist befremdlich, nicht die Anwesenheit.
Die Abwesenheit jüdischer Kultur hier, das ist strange. Not the presence of it.
I Ain't Afraid ist ein Lied der Friedensaktivistin und Musical-Darstellerin Holly Near, das sich auch im Portfolio der Klasmatics findet. Ich habe keine Angst vor eurem Jesus, eurem Allah oder eurem Yahweh. Ich habe Angst vor dem, was ihr im Namen Gottes anstellt, so die Kernaussage.
I ain't afraid. I ain't your Yahweh. I ain't afraid of your Allah. I ain't afraid of your Jesus. I'm afraid of what you do in the name of your God. I ain't afraid of your churches. I ain't afraid of your temples. I ain't afraid of your praying. I'm afraid of what you do in the name of your God. King Moedifar, Ayer El Shaddai. King Moedifar, Ayer Allah. King Moedifar, Ayer Jesus. Chav Moedifar dem vos ihr tut, lekovet Ayer God. King Moedifar, Ayer Kloisten. King Moedifar, Ayer Shilm. King Moedifar, Ayer Tfiles. Chav Moedifar dem vos ihr tut, lekovet Ayer God. Ayer Jesus, chol moed afar dem vos ihr tut, lekovet Ayer God. King moed afar, Ayer Kloisters.
Juden schreiben Musik, die von Schwarzen gesungen und gespielt wird. Schwarze schreiben Musik, die von Juden gespielt und produziert wird. Man trifft einfach überall auf diese und andere Verbindungen, trifft auf Querstreben, auf rote Fäden, auf Gemeinnutz wie Eigennutz. Auch denen hat es natürlich gegeben. Aber die Symbiose hatte für alle Beteiligten immer noch die meisten Vorteile. Wovon bislang noch nicht die Rede war? Schwarze Juden. Selbstredend gab und gibt es auch die. Allerdings nicht sehr viele, sagt Ben Sidran.
Wissen Sie, schwarze Juden nahmen nur einen geringen Prozentsatz der amerikanischen Juden insgesamt ein und einen noch kleineren unter der schwarzen Bevölkerung. Aber sie waren besonders hingebungsvoll. In der Welt der Musik war der wohl berühmteste schwarze Jude Willie the Lion Smith, ein großartiger Harlem Stride-Pianist. Er war Kantor in einer Synagoge in Harlem. Es gab nämlich schwarze Juden und Synagogen in Harlem. Das ergibt auch Sinn. Die einzigen Gelegenheiten für Schwarze im Süden der USA zusammenzukommen und ein soziales Miteinander zu leben, waren die Gottesdienste. Sie waren auch sehr angetan von den Geschichten in der Bibel. Und die gehen alle zurück auf die Tora und das Alte Testament. Es überrascht also nicht, dass ein gewisser Prozentsatz von Afroamerikanern sich für das Judentum interessierte, für das jüdische Narrativ. Denn das ist es ja, eine Erzählung, die dem Leben Bedeutung geben soll. Wenn jeder zum Judentum konvertieren kann, heißt das möglicherweise auch, dass jeder einen inneren Juden besitzt. Jude zu sein heißt, diesem Narrativ zu folgen oder, wenn Sie so möchten, wie jemand auf die Welt schaut. Und das zieht Afroamerikaner besonders an, wegen der Geschichte der Sklaverei. Sie setzen das gleich.
Sammy Davis Jr. war einer der bekanntesten Konvertiten. Die Verfilmung, ausgerechnet von Porgy and Bess durch Schmuel Gelbfisch alias Samuel Goldwyn, brachte nicht nur für Sidney Poitier, sondern auch für Davis den Durchbruch als Schauspieler. Nachdem er bei einem Autounfall 1955 ein Auge eingebüßt hatte, sagte er von sich selber, er sei der einzige schwarze, einäugige jüdische Entertainer der Welt. Das von Ben Sidran erwähnte Harlem Stride Piano war eine Weiterentwicklung des Ragtime. Die prägenden Musiker waren neben Willie the Lion Smith, James B. Johnson und Fats Waller in den 1920er Jahren. Duke Ellington, selber ein wichtiger Protagonist des Stride Piano, nannte Willie the Lion Smith den größten Einfluss auf spätere Jazzpianisten. Dabei hatte Smith ursprünglich etwas ganz anderes im Sinn. Er sprach Hebräisch und Jiddisch und wollte Rabbiner werden.
You know the St. Louis Blues?
Yeah. Thank you.
Willie the Lion Smith und der St. Louis Blues hier in einer erheblich gekürzten Konzertaufnahme von 1949 in Zürich. Geschrieben hat das Stück wie schon den Memphis Blues und den Beale Street Blues W.C. Handy, der Pate des Blues. 1915 wurde es erstmals aufgenommen und war der erste Blues-Hit. Willie the Lion Smith war ein absolutes Unikum. Immer verschmitzt, den Schalk im Nacken, für das Publikum immer einen Scherz auf den Lippen. Und zwischen den Lippen immer eine Zigarre, die er weder zum Sprechen noch zum Singen ablegte. Smith war Veteran des Ersten Weltkrieges und pflegte in seiner ihm eigenen Bescheidenheit gerne zu sagen: Es war ein harter Krieg und ich war stolz und froh, dass ich ihn gewonnen hatte. Schwarze interpretieren Stücke von Juden, Juden solche von Schwarzen, wie wir gesehen haben. Aber gibt es davon eigentlich viele?
Yes, I'm sure. I mean, you got Jerome Kern writing Old Man River. That's a gospel song written by a Jew, you know.
Ja, da bin ich sicher. Jerome Kern hat Old Man River geschrieben. Das ist ein Gospel, geschrieben von einem Juden. Und dann gibt es Lieder geschrieben von schwarzen Hipsters über Bagels, jüdisches Kochen, jüdische Mamas. Dafür gibt es viele Beispiele, die man vor allem in den Broadway-Musicals zu sehen und zu hören bekam. Old Man River wurde von einem Juden geschrieben und von Schwarzen und Juden gemeinsam gesungen, in Porgy and Bess, Gershwins Hommage an Afroamerikaner. Ich bin sicher, es gibt hunderte Beispiele für solche Lieder, die Sie angesprochen haben.
Auch der St. Louis Blues von W.C. Handy wurde von zahlreichen jüdischen Künstlern gesungen, gespielt und aufgenommen, darunter der Klarinettist Benny Goodman, aber auch Louis Armstrong oder Glenn Miller. Schwarze und Juden gemeinsam auf der Bühne. Auch die Klezmatics haben für ein Live-Album mit Schwarzen zusammengearbeitet, darunter auch ein schwarzer Jude. Es war Joshua Nelson, der oft als Prinz des Koscher Gospel bezeichnet wird. Er selber nennt sich gerne den schlimmsten Albtraum des Ku Klux Klan. Auf dem Album Brother Moses Smote the Water ist Joshua Nelson prominent als Gast vertreten, neben der afroamerikanischen Jazzsängerin Catherine Farmer. Oh Mary, Don't You Weep heißt das Stück, ein Negro Spiritual, so hieß das damals ganz allgemein, aus der Zeit der Sklaverei vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, der 1861 begann. Die Liveaufnahme entstand 2004 auf dem Berliner Festival Heimatklänge und ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie selbstverständlich die Zusammenarbeit von Schwarzen und Juden und Deutschen sein kann. Man muss schon sehr erwachsen sein, sich eine solche kindliche Naivität zu bewahren. Ein Lied mit christlichen Motiven aus der Sklavenzeit, gesungen und gespielt von Afroamerikanern und Juden, aufgenommen in Deutschland.
Sie hörten Teil 1 der Sendung Vom Memphis Blues bis Graceland. Wie Afroamerikaner und Juden zusammen Musikgeschichte schrieben. Ein Feature von Luigi Lauer. Redaktion Moritz Schelius und Tristan Reiling. Im zweiten Teil in einer Woche hören Sie die Entwicklung hin zum Modern Jazz durch afroamerikanische Künstler und jüdische Produzenten, Verleger, Autoren, Veranstalter und Jazzhistoriker wie Dan Morgenstern, der für seine Begleittexte zu Schallplatten sagenhafte 8 Grammys erhielt.
Normalerweise sage ich, wenn man mich auf die Grammys anspricht, dass ich die den großartigen Musikern verdanke, über die ich schreiben durfte. Ich bekam sie für Texte zu Art Tatum, Louis Armstrong, Fats Waller, Errol Garner, Clifford Brown. Ja, nun.
Hey, you know, I mean.
Oh, Mary, don't you weep, don't you moan. Oh, Mary, don't you weep, don't you moan. Pharaoh's army already got drowned. Mary, don't you weep.
When I was a little boy long ago, I read a story that moved me so, about the people in bondage, you see, who from Egypt wanted to flee.
Oh, Mary, don't you weep, don't you moan. Oh, Mary, don't you weep, don't you moan. Pharaoh's army already got drowned in. Mary, don't you weep.
Got a man.
don't you weep, don't you moan. Pharaoh's army already got drowned. Mary, don't you weep.
The king got angry and didn't agree, but finally set his people free. He changed his mind all the whim, gathered his mess and after them.
Oh, Mary, don't you weep, don't you moan. Oh, Mary, don't you weep, don't you moan. Pharaoh's army already got drowned. Mary, don't you weep. Pharaoh's army already got drowned. Mary, don't you weep.